Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Step Up, deinem Female Leadership Talk. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin möchte ich darüber sprechen, wie ein guter Einstieg in Führung gelingen kann. Sie ist mittlerweile Head of Business Strategy bei der Firma oder dem großen Unternehmen Roche. Und ihr eigener Einstieg in Führung ist noch gar nicht so lange her und ging auch gleichzeitig einher mit einer sehr hohen Verantwortung. Und wie sie sich darauf vorbereitet hat, wie sie überhaupt die Entscheidung getroffen hat, dass sie diese Herausforderung annehmen will und vielleicht auch in welche Fettnäpfchen sie am Anfang getreten ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Sigolin.
Vielen Dank. Es freut mich sehr, dabei zu sein.
Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen deinen Werdegang beschreiben. Wie bist du in deine erste Führungsrolle gekommen? Ich erinnere mich nicht daran, vielleicht kann ich das sagen. Wir haben uns vor 3 Jahren das erste Mal getroffen bei einem so vorbereitenden Führungstraining. Und dann hattest du auf einmal dieses Angebot bekommen, dass du jetzt in Führung gehen kannst. Und also 3 Jahre ist es her. Und wie war dein Weg dorthin?
Ja, ich komme ursprünglich aus Island. Und ich bin dort geboren und aufgewachsen, habe auch Teil von meinem Studium dort gemacht, auch Teil in Deutschland. Studium habe ich Chemieingenieur gelernt und in England und war überall in die Welt, aber habe den großen Teil von meinem Berufsleben in Deutschland verbracht und arbeite eben seit dem Ende von meinem Studium bei Roche, damals in Deutschland. Und ich bin in die Firma eingestiegen als Management Startup Trainee über diese Trainee-Programme, die wir reinkommen. Und dort haben wir uns ja auch kennengelernt, im Rahmen von einem von den Trainings für den in dem Programm. Ein von den Elementen von so einem Trainee-Programm ist ja diese Fragestellung Führung, sich damit etwas anzunähern. Das kann ja der nächste Schritt sein, dass man dann in Führung geht nach so einem Programm. Muss nicht sein, aber es kann ja sein. Das ist ja auch ein von den Elementen. Und so bin ich am Ende von meinem Programm, habe ich diesen Angebot bekommen, eine Führungsrolle zu übernehmen, die wesentlich größer war, als was ich erwartet habe. Also ich bin ganz bewusst in den Trainee-Programm reingegangen und wusste schon eigentlich immer, hey, ich möchte, oder zu dem Moment wusste ich, ich möchte mir diese Frage von Führung annähern. Und haben mir den Ziel gesetzt, so mein persönliches Ziel, hey, ich möchte eine Teamleiterfunktion übernehmen, als ich mit diesem Programm fertig bin. Und dann bekomme ich diesen Angebot, aber das ist eine Abteilungsleitung. Und das ist wesentlich größer, als ich mir eigentlich ja erwartet habe, sage ich mal. Das ist nicht der absolut erste Führungserfahrung, was ich hatte, weil ich habe in einem Startup in Island schon, 10 Teilzeit spontan Studenten und Uninteressierte in einem gewissen Rahmen geführt. Aber das war wirklich so die erste, sag ich mal, innerhalb von einem großen Unternehmen mit den Strukturen und alles, was dazu gehört, auf irgendeine Art und Weise. Das war die erste Führungserfahrung mit so einer Dame.
Und wie, das war ja damals, ich weiß das noch ganz genau, du warst ja auch sehr überrascht. So, jetzt geben die mir dieses Paket. Kannst du nochmal beschreiben, was glaubst du, warum sind die auf dich aufmerksam geworden? Wie kam es dazu, dass sie dir das zugetraut haben? Und dann vielleicht auch nochmal, was hat diese Rolle so beinhaltet? Was hat sie so groß gemacht?
Ja, ich habe ja gesagt, meine Zielsetzung war, hey, ich möchte nach dem Programm, ich möchte Teamleitung übernehmen. Und dann habe ich auch ganz bewusst mit meinem Netzwerk auch darüber gesprochen. Und das war auch tatsächlich ein von meinen Mentoren, was hat mir was mitgegeben, was ganz, ganz wichtig war. Und der hat gesagt, hey, du darfst aussprechen, was du möchtest. und du musst das tun. Und dieser Satz ist echt mit mir geblieben. Und dann habe ich angefangen, genauso zu arbeiten und habe mit den unterschiedlichen Projektsponsoren und mit den unterschiedlichen Menschen, die ich zu tun hatte, habe ich gesagt, ja, mal das einfach ausgesprochen. Hey, meine Zielsetzung ist, Teamleitung zu übernehmen. Und wenn es Menschen waren, die die Führungskräfte bei sich im Team hatten, habe ich das dann auch direkt gefragt. Von wegen, hey, wenn was bei dir geben würde oder ich finde dein Umfeld ganz interessant, einfach mal, ich bin halt da, das sind meine Interessen. Und so bin ich in ein Gespräch mit einem gewesen, der dann halt auch tatsächlich auf mich zugekommen ist und gesagt, hey, ich habe mir das überlegt, ich weiß, dass du bald fertig mit dem Programm bist und ich habe bei mir eine Führungsposition und ich möchte, dass du dich darauf bewerbst. Ich habe mir das lange überlegt und ich glaube, ich würde dir das zutrauen. Und das war auch eine Person, der sehr, also nachdem ich dann auch mit ihm lange gearbeitet habe, ist es ein von seinen Kerneigenschaften, wirklich Leute zu entwickeln. Und das möchte er, das sucht er. Und natürlich, wenn man das Glück hat, so einen Mensch zu finden, der auch bereit ist, einem die Chance zu geben. Aber das findet man ja nur, wenn man es einmal ausspricht und die Menschen auch weiß, dass man das möchte.
Ja, und das Tolle ist ja auch daran, man kann ja auch gucken, gerade wenn man selbst so neu in so eine Führungsposition geht, braucht man ja auch jemanden, von dem man sich selber gut geführt weiß, weil der einem auch erlaubt, Fehler zu machen, weil man Sparring hat, sich mit dem austauschen kann. Und dann, wenn du halt proaktiv die Menschen ja angesprochen hast, dann triffst du ja für dich auch schon so eine Vorauswahl und kannst das aktiv steuern, in welchem Rahmen kann ich mir eigentlich Führung vorstellen.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du ja überhaupt die Chance, bei jemandem anderen das zu erwecken. Also dann sprichst du ja proaktiv die Menschen an, die für dich irgendwie spannend sind als Führungskräfte auch, weil du möchtest ja auch selber geführt werden. Und das ist in jedem von meinem Schritt, war das ein von einem entscheidenden Kriterium für mich. Was ist eigentlich der Mensch, zu der ich berichte? Was kann dieser Mensch, was ich total spannend finde, was für Fähigkeiten, was für Kenntnisse oder was für Arten, mit der Welt umzugehen, hat dieser Mensch, die ich unbedingt von diesem Mensch lernen möchte? Und dann wähle ich natürlich aus die Menschen, wo ich sage, hey, du bist total spannend, du bist ein Mensch, für die ich gerne, sag ich mal, ja, meine Leib und Seele auf die Arbeit reinstecken möchte.
Mhm. Und dann kannst du noch mal was zu dieser Führungsaufgabe sagen. Du hast ja damals das dann, hast ja nicht sofort gesagt, so, jo, das mache ich jetzt. Sondern das war ja schon so, puh, das ist jetzt ein dickes Brett, wie man auf Deutsch sagen würde. Kannst du einfach noch mal sagen, was diese Führungsaufgabe ja auch beinhaltet hat, was dich da auch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat oder so, ja, dass du so einen Moment innegehalten hast?
Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, also das war eine Abteilung. Abteilung mit 50 Personen. Haben dann drei Teamleiter berichtet, die jeweils größere Teams geführt haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung, sage ich mal so, diese Leading Leaders ist ja eine andere Aufgabenstellung als People Leader. Und das war so die erste Fragestellung, was ich für mich hatte, von wegen, sag ich mal, traditionell oder klassisch, fängt man ja mit People Leader an und lernt da, sag ich mal, gewisse Themen, wie man mit den Menschen umgeht und so. Und dann nimmt man irgendwann den nächsten Schritt und so weiter. Und ich habe mir echt viel mit der Frage auseinandergestellt. Von wegen, hey, es fehlt mir dann ein Schritt in meine Lernerfahrung, wenn ich so springe, sag ich mal. Das war eine Fragestellung. Die andere Fragestellung war, okay, 50 Menschen auf einem. Also ich habe mir irgendwie so, ja, irgendwie, mein Tool 15, habe mir gedacht, das kann ich noch managen. Also habe ich dann plötzlich irgendwie in eine andere Dimension denken müssen. Das war dann halt irgendwie die Welt, wo ich dann gestanden bin. Und das dritte war, das war eine technische Abteilung, die Instandhaltungsabteilung. In dem Fall, oder Instandhaltung und Kalibrierung. Und das waren nur Männer in die komplette Abteilung. Also ich war die einzige Frau in die Abteilung. Und ich habe mir da auch wirkliche Fragen gestellt. Und das waren natürlich alle, ja, die meisten schon waren halt schon ein paar Jährchen da, also im Durchschnitt so, lass mal sagen, 15 bis 20 Jahre da. Wobei, das waren natürlich auch einige, die kürzer oder jünger waren. Meine Direktberichtende waren dann alle, ja, mindestens 10 Jahre älter als ich. Und schon sehr befestigt in seinem Fach. Also die haben einfach mal eine richtig gute Expertise da. Was ich bin schon technisch versiert und verstehe ja auch viel und habe natürlich in dieser Welt agiert, aber ich habe bei weitem nicht der Art von Expertise, die da schon vorhanden war. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, brauche ich das? Und da war ich mir nicht komplett sicher, ob ich das überhaupt brauche oder nicht. Weil ich glaube, Führungskraft auf der Ebene, das ist nicht die Rolle, der Experte zu sein. Aber die andere ganz große Fragestellung war, hey, werden die mich überhaupt akzeptieren als junge Frau in diese Position? Und das war wirklich der andere große Fragestellung. Das eine war, hey, so ein großer Schritt, kann ich so hoch springen?
Und wenn wir da mal durchgehen, würdest du sagen, also Punkt 1, dass du meintest, kann ich das überspringen? Was würdest du da heute drauf sagen? Fehlt dir da was, dass du nicht direkt im People Lead warst, sondern okay, also das ist abgehakt.
Ja, aber würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt natürlich gewisse Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, aber die habe ich dann auch ein Stück weit durch meine Führungskräfte gehabt. Und wenn ich so meine persönliche Zielsetzung auch sehe, dann passt es für das, was ich auch lernen wollte und möchte. Und so dieses Überspringen, war eigentlich.
Und gleich, ich möchte noch auch auf diese Akzeptanz nochmal eingehen, aber vorab vielleicht nochmal die Frage, wie hast du denn für dich Gewissheit gefunden, ja, ich mache das jetzt?
Also ich möchte mal kurz die Gedanke, weil die waren eigentlich diese zwei Fragestellungen. Das eine war meine interne Fragestellung, schaffe ich das? Und die andere war, wird mein Umfeld akzeptieren, dass ich das tue? Und ganz ernst, also ich bin eine sehr rationale, sehr strukturierte, weißt du, mit Pro- und Cons-Listen und alles, gehe ich gerne so vor. Und ich habe viele Gespräche mit vielen Menschen geführt. Wir haben ja einen von dem geführt, so coachingartig. Ich habe auch mit anderen Menschen, die näher und ferner von der Abteilung oder von diesem Umfeld waren, gesprochen, mit meinem zu werdenden Führungskraft halt auch. Natürlich war ich auch während der ganzen Zeit auch in dem Bewerbungsprozess mit drin. Ich habe auch mit Mentoren gesprochen, auch mit Menschen, die weiter weg wären, auch mit Freunden gesprochen und einfach mal so diese Frage, hey, das ist, wovor ich stehe, was hältst du da davon? Meinst du, ich könnte das machen oder was, wie wäre es? Also viele Gespräche geführt und irgendwann hat mein Chef dann gesagt, hey, Sevelin, du bist ja der Rationale und das ist gut und ich bin da der Bauchmensch und ich glaube, ich bringe jetzt das erste Mal mit. Was sagt dir dein Herz? Was sagt dir dein Bauch? Und wenn ich da wirklich, also nimm einfach deine Liste, setz auf die Seite, ist gut, du hast das alles durchgeteilt, aber eigentlich weißt du schon. Und hör einfach auf dein Herz. Und das war wirklich so. Und wenn ich halt wirklich auch ernst zu mir selbst bin und mir das zurückdenke, dann denke ich mir, nee, eigentlich von dem ersten Moment, als er zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, hast du Bock? Dann habe ich gedacht, ja, ich habe Bock. Irgendwie so in Erinnerung. Weil sonst hätte ich ja nie diesen Gedankenprozess nie durchgegangen. Aber ich glaube, das war auch gut, denn auch durchzugehen, weil das dann habe ich das ja auch verarbeitet und bin dann irgendwie zu einem Punkt, wo ich das auch starten kann, gekommen.
Ja, und ich glaube, ich finde das auch immer gut. Ich hatte das, als ich mich selbstständig gemacht habe, ist immer gut, auch von außen, nochmal von anderen, so eine Affirmation, würde ich jetzt auf Englisch sagen, also eine Bestätigung zu bekommen, gerade wenn man dann auch in so Momente reinkommt, wo es um Akzeptanz geht, wo es um schwierige Momente geht, dann immer nochmal so zu sagen, hey, die Leute, die so mir am nächsten sind, die glauben an mich und das hat was zu bedeuten, also dass die mich kennen, wirklich an mich glauben und da kann ich dann auch ein Stück weit selber dran glauben, also dass man da in so einen Selbstbestätigungsprozess auch einsteigt, das ist schon wichtig.
Ja, das auf jeden Fall. Genau was du gesagt hast, die Leute, die mir am nächsten stehen, die glauben an mich und deshalb kann ich auch an mich selbst glauben. Ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, mich auf diese Stelle zu bewerben, aber weil mein Chef daran geglaubt hat, dann habe ich auch gedacht, naja, dann muss es doch gehen, oder?
Super. Und das ist auch, wenn man so drauf guckt, was macht eigentlich gute Mentoren aus oder gute Potenzialentwickler, dann ist es das, dass sie immer ein Stück weit mehr in einem sehen als man selbst.
Ja, eben, ja, 100%. Und habe jetzt dann auch als der Entwickler von anderen, habe ich auch angefangen, genau das zu lernen. Irgendwie was zu sehen, was die selbst noch nicht sieht.
Und dann eher zu gucken, wie kann ich das jetzt noch auffüllen, was sie selber denken, was sie brauchen, um in diese Rolle oder in diese Herausforderung zu wachsen.
Ja.
Hast du dich dann besonders darauf vorbereitet oder hast du dann auch gesagt, so, boah, ich starte jetzt einfach mal?
Ich habe Verschiedenes in meine Vorbereitung gemacht. Ich habe mir dann mit verschiedenen Menschen, die ich weiß, in diesem Umfeld agieren, sowohl sehr nah an dem Umfeld als auch in ähnlichen Umfelden, sage ich mal. Ich habe dann in Pharma gearbeitet, bei Kollegen in Diagnostika habe ich dann rumgefragt, auch in anderen Firmen und so, was ist eigentlich diese Welt, was sind so die Elemente, was ich beachten muss. Also sage ich mal, rein technisch habe ich da eingearbeitet im Voraus von verschiedenen Blickwinkeln. Das war der eine Element. Und dann der andere Element, auch eine Empfehlung von Mentor, habe ich mir die Buch The First 90 Days geholt. Und da so, ja, lass mal sagen, mehr oder weniger durchgearbeitet, was auch sehr, sehr geholfen hat. Und so habe ich mal nach meinem strukturierten Weg angefangen zu denken, hey, was sind die Herausforderungen, was ich glaube, ich hier meistern möchten muss und was sind da eigentlich die Fähigkeiten, die ich hier entwickeln muss. Und das war dann natürlich irgendwann ein Gespräch mit meinem Chef, wo ich genau das mitgebracht habe. Meine riesen Liste von allen die Sachen, die ich irgendwie lernen muss und was alles passieren muss und was ich alles meistern werden möchte. Und er hat gesagt, okay, Seolin, einatmen, ganz ruhig bleiben, es kommt alles. Also die ganzen Fälle werden kommen und dann werden wir Stück für Stück das einfach aufarbeiten. Du wirst es lernen, als es kommt.
Ja, super. Und was würdest du denn heute so in der Rückschau anderen Führungskräften mit auf den Weg gehen, die gerade so im Start sind oder in der Vorbereitung sind? Ja, welche Tipps hast du? Was sollte man machen? Oder sollte man gar nichts machen?
Nee, ich glaube, etwas zu machen ist schon sehr sinnvoll. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, was für Einstellung geht man in die Rolle selbst mit rein? Und die Einstellung, was ich ein bisschen hatte, wenn ich gestartet habe, war, oh, ich habe Angst vor diesem Akzeptanzthema. Ich muss schon von ersten Tag beweisen, dass ich hier was, hier irgendeinen Nutzen bringe. Und ich bin trotzdem offen reingekommen, aber jetzt würde ich noch offener reingehen. Und jetzt, wenn ich meine neue Rolle übernommen habe, habe ich das noch stärker gemacht. Ich bin reingegangen und gesagt, hey, ihr seid hier die Experten in dieser Welt, wo René agiert. Ich möchte erstmal einfach von euch lernen, was hier passiert. Und diese Expertise wirklich stark wertschätzen und stark zeigen, hey, ich möchte erstmal von euch lernen. Ich bringe vieles mit, aber im ersten Moment muss ich das nicht alles zeigen. Und das wäre meine Empfehlung, wirklich da, ohne sich zu scheuen, reinzugehen mit dem Wissen, dass die Menschen, die sich da vorfinden, mehr wissen als du über das, was dort passiert. Und das ist nicht schlimm. So lernst du denn.
Und jetzt stelle ich dir mal eine knifflige Frage, weil das auch ja immer viele interessiert. Wie legitimiere ich mich denn dann als Führungskraft? Also jetzt mal einfach provokant gefragt, ne? Also wenn ich jetzt in so ein Team komme und ich habe noch nicht wirklich groß geführt und die haben alle eine viel größere Expertise als ich, wie legitimiere ich mich da, dass ich jetzt Führungskraft bin und ja auch das richtig ist, dass ich hier sitze?
Die Frage kommt ein bisschen zurück auf den Punkt, was bedeutet es eigentlich, Führungskraft zu sein? Bedeutet es, Führungskraft zu sein, der Top-Experte, der alles irgendwie durchkaut und die Arbeit organisiert und allem vorgeht? Wenn das mein Verständnis von Führung ist, dann klar, dann funktioniert ja der Weg, was ich gerade, sag ich mal, plädiert für habe, der funktioniert dann nicht. Aber das ist nicht mein Verständnis von Führung. Das ist eigentlich keine moderne Führung, sondern eher genau in Umgekehrt zu sagen, hey, die Aufgabe, Führungskraft zu sein, ist, die Menschen innerhalb von seiner eigenen Welt bei Problemfindung zu begleiten, beim eigene Potenziale wirklich rauszuarbeiten oder, sag ich mal, im vollen Schein zu bringen. Meine Aufgabe ist hier nicht, als Experte unterwegs zu sein, und deshalb ist es auch gut, dass meine Experten komplett hier vorhanden sind. Meine Expertise ist, mit dem Mensch zu arbeiten, mit dem Gedankenprozess von dem Mensch zu arbeiten und ja, sag ich mal, die, ja, wirklich als Coach dazustehen. Nicht als der Dirigent, sondern als der Coach.
Und wenn man da jetzt nochmal wieder so auf deine Sorgen guckt, die du da in deiner ersten Führung hattest, wo du dir das vielleicht auch noch gar nicht so bewusst war, wie bist du dann mit diesem Akzeptanzthema, werden die mich akzeptieren, wie bist du damit umgegangen? Hast du das auch mal angesprochen oder hast du einfach weiterhin versucht, kompetent zu wirken und dann gehofft so, oh, das zahlt jetzt in dieses Konto ein, der Akzeptanz. Wie bist du damit umgegangen?
Ich bin ein bisschen unterschiedlich damit umgegangen, je nach Person. Weil es gibt natürlich die Personen, die erwarten einen gewissen Führungsverhalten von, oder sag ich mal, ein gewisses Standing oder was auch immer von einer Führungskraft. Und also ich bin da sehr, sehr situativ mit umgegangen. Und das Interessante, was ich erlebt habe, war eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, habe ich relativ schnell innerhalb von meiner eigenen Abteilung Akzeptanz gewinnen können. Wirklich durch meine Methodik von Zuhören und einfach mal da als Mitdenker zu agieren. Und meine Mitarbeiter haben dann auch sehr schnell den Mehrwert, was ich reinbringe, auch gemerkt. Also ich bin sehr strategischer Denker. Ich habe einen sehr großen Netzwerk innerhalb von Firmen. Ich habe ein sehr gutes Verständnis von dem strategischen Bewegungen innerhalb von der Firma und was für Einfluss das eigentlich auf die Abteilung hat. Und das habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt. Und auch sehr wertgeschätzt, weil das natürlich ermöglicht uns, auf die Sachen zu fokussieren, die die bessere Wertgenerierung ermöglichen aus der Abteilung. Und dann hast du natürlich automatisch ein besseres Standing innerhalb von der Firma. Also das haben meine Mitarbeiter ziemlich schnell gemerkt, einfach durch meine Kompetenz, was ich, genau wie du sagst, hey, es tickt so langsam rein halt irgendwie. Du sagst das in den Gesprächen immer wieder und in den Themen, was du auf den Tisch bringst.
Eine andere Sache, die ich aus deiner Perspektive und Erfahrung noch einmal interessant finden würde, ist, wenn wir mal drauf schauen, wie du auf deiner Ebene, also du unter deinen Kollegen, Gehör für deine Interessen und Themen gefunden hast. Weil hier ist es ja manchmal so, dass man vielleicht in der einen oder anderen Runde nicht so zu Wort kommt oder das schwierig ist, hier wirklich so richtig für seine Themen einzustehen. Und wie bist du damit umgegangen? Hast du außerhalb dessen Netzwerke geknüpft, was ich auch schon häufig als Strategie gehört habe?
Ein bisschen beides. Also es gehört immer dazu, sage ich mal, die Menschen im Raum zu verstehen, wo kommen die her, was sind die Treiber und das ja im Vor- und Nachhinein also ein bisschen zu massagieren, dass halt die Situation dann auch du dir ein bisschen gesteuert kannst vor Ort. Was aber mir wesentlich geholfen hat, und ich glaube, das ist allgemein für Frauen. Es fällt mir wesentlich leichter zu sprechen und sicherzustellen, dass meine Stimme gehört wird, wenn ich weiß, dass hinter mir 50 Personen stehen. Wenn ich weiß, dass ich für etwas einstehe, wenn ich etwas vertrete, was auch für andere Menschen wichtig ist, sag ich mal, wenn ich halt etwas repräsentiere. Das fällt mir wesentlich leichter, als, sag ich mal, für meine eigenen Interessen zu stehen. Und ich glaube, das ist ein gemeinsamer Nenner für viele Frauen. Und ich habe mir immer, sag ich mal, das reingelegt, zu sagen, hey, wenn du hier nicht sprichst, wenn du nicht dazu schaust, dass deine Stimme gehört wird, dann werden deine 50 Mitarbeiter nicht so gut gehen, wie du möchtest. Dann werden die deren Interessen hier nicht vorantreiben. Dann werden die und wir nicht das Standing haben, was wir eigentlich haben sollten, oder dann werden unsere Projekte nicht das Licht sehen, was die eine sehen sollte. Und das hat mir wesentlich geholfen. Und das andere ist, was ich auch gemerkt habe, wenn du in eine hierarchische Führungsposition bist, dann gibt es eine gewisse Erwartungshaltung, an dich zu sprechen. Also du bist irgendwie ein von den Stimmen, die sprechen sollte. Und das macht es ein bisschen leichter, auch das tatsächlich zu tun. Und das habe ich auch gemerkt, wenn ich versus in eine Rolle zu sein, die eventuell eher beratend ist oder eher, sage ich mal, ja, in einem anderen Rahmen agiert, die halt nicht diesen hierarchischen Standing hat, dann einfach rein, dass diese Erwartungshaltung existiert, macht es ein bisschen leichter zu sprechen. Also es gibt so zwei, sage ich mal, Umweltdynamiken, die da helfen.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf dein eigenes Team gucken und nochmal so ganz praktisch, was würdest du denn Führungskräften oder Führungskräftinnen mitgeben, wenn sie neu in ihr Team starten? Sollten sie Gespräche mit jedem Einzelnen führen? Sollten sie jedem Einzelnen sagen, was sie von ihnen erwarten? Sollten sie erstmal nur zuhören? Sollten sie gleich eine Liste haben mit den Dingen, die sie verändern wollen? Was mal so ganz, wären so ganz praktische Dinge, wenn ich dich jetzt frage, hey, ich starte nächste Woche in mein neues Team. Was soll ich machen?
Ich würde sagen, wenn du nächste Woche startest, versuche den Kontakt schon heute zu knüpfen mit den Menschen, wenn du die Möglichkeit dafür hast. Versuche schon im Voraus, ja, für einen Käffchen sich zu treffen oder kurz mal zu telefonieren. Einfach mal im Voraus dieses Interesse zu zeigen, hey, ich möchte hier die Verknüpfung gleich erstellen, gleich von Anfang an zu zeigen, diese menschliche Verknüpfung ist mir wichtig. Und ich würde sagen, von Anfang an oder in dem ersten Moment erstmal mehr zuzuhören. Sag ich mal, und versuchen zu verstehen, wo kommt dieser Mensch her? Was ist die Aufgabenbereiche? Wo sind die Sachen, die jetzt schon getrieben werden? Innerhalb von dem Team, was ich jetzt mal führen werde. Und auch etwas von dir selbst mitzugeben. Mitzugeben, was sind eigentlich deine Grundwerte? Was ist eigentlich so eine Welt, wie du in die Welt tickst? Damit die sich auf dich auch ein bisschen einstellen können. Weil es ist ja irgendwie immer ein Zweiweg, sage ich mal. Du musst deine Mitarbeiter verstehen und verstehen, was die treibt, was die motiviert, was dem wichtig ist und auch unwichtig. Und die müssen auch verstehen, hey, was ist dir wichtig eigentlich? Was sind die Themen, die dich treiben und was ist der Mehrwert, was du da reinbringst? Und erstmal würde ich eher empfehlen, neutralen Dialog. Irgendwann kommt ja dann ein Moment, wenn du viele von diesen Gesprächen geführt hast, dann fängst du an, die Bild zu verstehen und sagst, ah, okay, das passiert und ich glaube, da muss man was bewegen und da muss man wahrscheinlich auch was bewegen. Aber das zu starten, ohne zuzuhören zu haben, dann bekommst du keine Akzeptanz, dann hast du keine Mittreiber.
Und was ist, wenn mir gleich ganz viele Dinge auffallen, die ich verändern wollen würde? Sollte ich da einfach geduldig bleiben oder sollte ich schon anfangen, neue Dinge anzustoßen? Hast du da einen Tipp?
Also, ich würde sagen, wenn dir was einfällt, was du unbedingt ändern möchtest, würde ich das dann mit dem Team besprechen und sagen, hey, mir ist das aufgefallen, das ist so eine Idee, was mir spontan in den Kopf kommt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon probiert? Ist es etwas, was ihr denkt, wäre cool? Das mit dem Team, dem Team die Chance geben, daran beteiligt zu sein. Mal auch diese Idee mitzuentwickeln. Weil eventuell gab es schon was in der Vergangenheit, was gut oder schlecht oder was auch immer lief. Und das wird einen Einfluss haben auf deine Idee. Egal, ob du das möchtest oder nicht, aber es wird einen Einfluss haben. Und es ist viel sinnvoller, das gleich von Anfang zu wissen und das damit zu inkorporieren und die Idee nach den Bedingungen oder innerhalb von den Bedingungen weiterzuentwickeln, als dass irgendwann 3 Wochen später, dass es erst aufploppt und dann merkst du, oh, was ist das eigentlich?
Und alle denken, Mensch, das haben wir auch schon 5-mal probiert.
Ja, genau.
Was sind so Dinge, die du aufgrund deiner Erfahrung, was würdest du anderen Führungskräftinnen noch mitgeben wollen?
Ich würde sagen, vor allem in die erste Führungsposition ist es extrem wichtig, einen Chef zu haben, der bereit ist, einem einen gewissen Freiraum zu geben. Die einem auch erlaubt, die eigene Fehler zu machen, weil das ist auch wichtig. Manche Schmerzen muss man auf eigenen Leib spüren, damit man die, sag ich mal, die Lehre auch mitbringt. Aber der dann halt auch, ja, in den richtigen Moment, bevor man halt so wirklich von dem Berg abspringt, halt dann auch eingreift. Das ist sehr, sehr wichtig. Und in dem Kontext auch einen Coach oder Mentor oder irgendjemand, der halt ein bisschen außerhalb von den direkten Einflussrahmen steht, wo man halt auch, sag ich mal, Gedanken, Impulse, Ideen, sag ich mal, mit bearbeiten kann. Und gerne dann natürlich irgendjemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat innerhalb von dem Gebiet oder in ähnlichen Situationen. Und davon habe ich alles sehr, sehr stark profitiert und das hat mich maßgeblich beeinflusst auf dem Weg.
Also einerseits sagst du, bestimmte Fehler muss man einfach machen und die passieren auch einfach und es gibt kritische Situationen, so ist das Leben als Führungskraft. Ja. Und andererseits sich aber auch gut begleiten zu lassen, weil man sich dann da auch einfach immer mal wieder fallen lassen kann und sich Beratung holen kann und ein Stück weit auch Sicherheit erhält.
Ja, auf jeden Fall sich beraten zu lassen, das ist so wichtig. Du musst es nicht alleine machen und du schaffst es auch nicht alleine. Du wirst es nicht alleine meistern können, du brauchst andere. Und das ist gut so.
Und ich finde dabei auch immer, man kann sich ein Stück weit so gut wie nur geht vorbereiten, aber letztendlich spielt dann auch die Komplexität menschlichen Verhaltens dort hinein. Und die andere Seite, egal wie gut du vorbereitet bist, kannst du nicht zu 100% voraussagen.
Eben, es ist so. Du kannst etwas durchdenken, okay, wie wird das sein und wie wird der vorgehen? Und dann passiert halt die Welt.
Dann passiert die Welt, genau.
Dann musst du darauf reagieren und dann, und das ist ja auch der Teil davon, irgendwie flexibel auf die Situation einzugehen. Weil es kann ja sein, dass neue Sachen kommen, die positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen und einfach mal eine gewisse Offenheit dafür zu haben, das auch aufzunehmen auf dem Weg. Ja. Und das ist auch wichtig. Hey, erwarte nicht Perfektion von dir. Also kein Mensch ist gut in etwas, was die zum ersten Mal macht. Das gibt nicht in die Welt. Also es gibt keine, sag ich mal, absolute Naturtalente, die geboren sind mit einer Top-Fähigkeit. Also du wirst Fehler machen. Das ist ein Teil von dem Prozess. Das ist okay.
Und was man mittlerweile auch aus der Forschung weiß, das Wichtigste ist, am Fehler machen erstmal mitfühlend mit sich selbst zu sein. Also so mit sich selbst zu sprechen. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt, wie mit einem guten Freund, ne? Also zu akzeptieren, hey, du hast es zum ersten Mal gemacht, das Ding war komplex und einfach auch den ganzen Kontext zu beachten, der hineingespielt hat und dann zu sagen, hey, guck mal, was hast du daraus gelernt und beim nächsten Mal machst du es besser.
Das ist ein bisschen auch der Teil davon. Ich meine, die Entscheidung, eine Führungsrolle zu übernehmen zum ersten Mal, ist eine ganz große Entscheidung, weil du probierst etwas zum ersten Mal, was andere Menschen beeinflusst. Du wirst direkt andere Menschen beeinflussen. Du weißt auch, hey, meine Fehler werden auch andere Menschen beeinflussen. Also es ist ein Risiko, was du eingehst. Aber das ist ja, das ist eigentlich so genau der Punkt. Es ist extrem wichtig, sich den Risiko zu setzen, sich in eine neue Situation zu bringen. Weil nur dadurch, dass man sich in neue Situationen und neue Herausforderungen stellt, kann man irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man in die Zukunft weiß, wie man damit umgeht. Und dass man eine Routine dafür hat, wie man damit umgeht. Und wenn man ein Bild von sich selbst im Kopf hat, von wegen, hey, ich möchte das können oder ich möchte dahin in diesem Umfeld mich bewegen, dann musst du dich erstmal genau in den Umfeld reinsetzen, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn du nicht haargenau weißt, wie du darauf reagieren wirst. Weil nur so wirst du dich darin reinbewegen können. Also wenn du schwimmen lernen möchtest, ohne jemals in Wasser zu kommen, wird nicht fliegen. Also du musst ihm Wasser begeben, ein bisschen wie Hund da irgendwie rumplumpfen und irgendwann mit der Zeit, mit guter Guidance, wirst du schwimmen lernen.
Das ist ein schönes Bild. Sehr gut, ja. Und dann lass uns auch nochmal den Blick aus Deutschland hinauswerfen. Ich finde das ja ganz spannend. Du kommst ja aus Island. Frauen und Führung in Island. Was sind Unterschiede, die du da zu Deutschland beobachtest? Und was können wir Deutschen vielleicht auch von den Isländern lernen?
Die Erwartungshaltung von Männern und von Frauen ein bisschen gleichgestellter in Island. Also in Deutschland ist da eigentlich ein ziemlich starkes Bild von, mit dem einen haben wir diese unbewussten Vorurteile von Familie, Pflege, sanft und für die andere eher Macht, Schaffer, Fisch reinbringen oder wie sagt man das?
Das Geld reinbringen. Das Geld den Fisch reinbringen, sagt er in Island, das ist ja toll.
Ja, wir sagen halt den Fisch auf den Tisch reinbringen oder halt auf den Teller reinbringen. also die rechte Übersetzung von Sprichwörtern funktioniert nicht immer genau.
Ja, das nehmen wir so. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ja.
Aber diese, sag ich mal, ganz starke oder starre Bild ist ein bisschen lockerer in Island. Also diese Grunderwartungshaltung, wie du dich in die Welt allgemein bewegen musst, ist ein bisschen freier in Island. Das ist so ein von dem, sag ich mal, Grundunterschieden. Und der Dialog über die Tatsache, dass wir leben in irgendeiner Struktur, wir haben ein Erwartungshandlungsbild und diese Bild, die beeinflusst unsere Verhalten, die beeinflusst unsere Entscheidungen, das Bewusstsein, dass diese Bild existiert und dass die auf diese Art und Weise aussieht, dass wir unterschiedliche Erwartungshandlungen an Männer und Frauen haben, der Dialog dazu und der Verständnis dafür ist viel, viel reifer in Island. Also sind viel mehr Menschen in die Gesellschaft, auch Menschen in entscheidenden Positionen, die die maßgebliche Dinge entscheiden, haben ein Verständnis dafür und machen Entscheidungen mit diesem Hintergrundbild. Mhm. Viel, viel stärker in Deutschland, wo überhaupt dieses Verständnis ja immer noch relativ, also ich sage jetzt mal flächendeckende Verständnis in die Gesellschaft eher so in den Kinderschuhen steht. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied, was natürlich alle Entscheidungen, was in der Gesellschaft passieren, ein bisschen anderes dann aussehen. Ist immer noch, das ist nicht perfekt in Island, es gibt viel noch zu tun. Aber diese Reife gerade für den Dialog und entsprechend die Maßnahmen, die eingeführt werden, ist viel weiter.
Und dementsprechend auch so die Akzeptanz für Frauen in Führung zu gehen und auch die Haushaltspflichten, sage ich mal, nochmal ein bisschen anders auch aufzuteilen und da nicht so ein Selbstverständnis zu haben, der eine bringt den Fisch auf den Tisch und, und die andere macht den ganzen Rest. Okay, ja, spannend.
Genau, diese automatische Verständnis ist anderes. Mhm. Und ich meine, da siehst du ja auch zum Beispiel in Island wurde, glaube ich, 2012, 2013 das Gesetz eingeführt, dass Frauen in die, jetzt fällt mir die Worte aus der...
Also die Quote, dass Frauen...
Genau, Quote auf the Board of Companies hat. Mhm. Dass Frauen eine, ich glaube, das war 40% von dem Board darstellen müssen. Das war schon 2012, 2013. Und ich meine, das ist ja eine Diskussion, die so gerade jetzt mal stattfindet und so in den letzten Jahren hat in Deutschland. Und da siehst du einfach mal den Unterschied von dem Reifegrad von dem Dialog, was stattfindet.
Okay, also so mit Blick auf den Kalender sind wir dann in 7 Jahren vielleicht auch da, wo die Isländer sind.
Ja, hoffe ich mir. Und das war interessant. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört am Anfang in Deutschland, weil ich war ziemlich aktiv in diesem Dialog auch weiterzuführen in Island. Und am Anfang in Deutschland habe ich mir gedacht, oh, das ist alles irgendwie so weiter hinten irgendwie. Also ich kann hier nicht agieren, weil es so weit nach hinten ist. Und dann habe ich gecheckt, nee, ist eigentlich genau umgekehrt. Ich habe den ganzen Dialog schon mitgeführt und ich kenne alle die Pros und Kontras. Also genau die ganzen Argumente, was jetzt um die Gender Codes geben, hey, die haben wir auch in Island gehabt, klar. Und dann habe ich auch halt die Resultate auch davon irgendwie gesehen. Und das ist ja eher eine Stärke. Also und so habe ich auch in die hier stark agiert, versucht, das auch noch mit zu beeinflussen und damit eine Geschwindigkeit reinzubekommen, dass eventuell Deutschland nicht 7 Jahre warten muss und dann eventuell nur 5 wurde oder so.
Ja, und du gehst vielleicht auch mit einem ganz anderen Bewusstsein und einer ganz anderen Haltung als Frau in die Führung, weil du da auch schon was Selbstverständlicheres hast. Ja, dann stelle ich dir nämlich einmal meine letzte Frage, die ich an dich habe und die jede meiner Interviewpartner, Partnerinnen bekommen, weil das schließt da nämlich ganz gut an, wenn wir jetzt zurück in Deutschland sind. Und du hättest ein größeres Unternehmen selbst, du wärst Geschäftsführerin und Geld und Zeit würde keine Rolle spielen. Welche 3 Dinge würdest du konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bringen?
Ich bin davon tief und überzeugend, dass wir brauchen 3 Elemente. Der eine Element ist Dialog, was Sie gerade gesagt haben, den Dialog voranzubringen. Also das würde dann bedeuten, ja, Sprechenden reinzubringen, zu gucken, dass wir auf irgendeine Art und Weise diesen Dialog in die Firma öffnen, über Trainings, über Sprecher, über so weiter und so fort. So Peer-to-Page-Coaching und sowas. Dialog führen. Zweiter Punkt wäre, die Bedingungen zu schaffen, weil wir haben ja die Tatsache, dass wir zum Beispiel mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da würde ich Maßnahmen wie zum Beispiel den Vaterschafts, das heißt nicht Urlaub,
Elternzeit oder
Elternzeit, ja. Genau, danke. In Elternzeit von Vätern Pflichten zu machen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch kürzen für Männer und für Frauen und dafür eine gescheite Unterstützung für alle, die arbeiten, einführen. Und ich würde wahrscheinlich verpflichten, dass es auch für sowohl Väter als auch Mutter nehmen, weil ich glaube, das tut auch Kindern gut. Und ich würde sicherstellen, dass es halt keine finanzielle Einbuße gibt, weil das ist ja auch oft so das Phänomen, dass, weil der Mann der Hauptverdiener ist, ist das, sage ich mal, der automatische Argument, wieso er weiter verdienen sollte. Also das würde ich entfernen. Und das selbst finanzieren, dass es nicht passiert. Und das Dritte hängt ja auch stark damit zusammen. Es hängt, und das geht zu einem Punkt, Väter, die Elternzeit nehmen, als auch zu einem Thema Frauen, die Führung übernehmen. Rollenmodellen, also Role Models, würde ich sehr stark fördern und pushen und zeigen, und sicherstellen, dass wir die bauen und auch, dass wir die, sag ich mal, dass wir die in die Welt auch zeigen, dass, sag ich mal, die bekannt sind. Weil das ist eventuell so ein Element, was ich glaube, mich sehr stark beeinflusst hat. Als ich aufgewachsen bin, war die Präsidentin von Island, die mächtigste Person in dem Land, war eine Frau. Die war die erste weibliche Landesführerin in die Welt. Und ich glaube, das hat mich maßgeblich beeinflusst. Und es gab auch, sag ich mal, punktuell sehr starke Frauen für ein sehr großes technisches Unternehmen, war ein Frauen-CEO in Island. Und das hat mich maßgeblich beeinflusst. Einfach mal zu sehen, irgendjemand, der so aussieht wie ich, der ähnliche Hintergrundbedingungen hat wie ich, macht das. Und dann brauche ich viel weniger, sag ich mal, Kreativität, um mich selbst da überhaupt da reinzudenken. Weil sonst, wie soll ich dann irgendwie auf die Idee kommen? Und das gilt ja sowohl für Männer und für Frauen. Für Frauen, sag ich mal, die eher in diesen Führungsfeld reingehen, in diesen Welt von Einfluss auf die Welt zu nehmen. Als auch für Männer, die sich auch eher in die andere Richtung bewegen, zu sagen, hey, Einfluss auf die Welt ist nicht das Einzige, sondern es gibt ja auch diesen enorm wichtigen Teil, Einfluss auf meine direkte Umgebung, Einfluss auf den Nachwuchs zum Beispiel zu nehmen oder Einfluss auf meine Nächste. Mhm. Und da auch große und wichtige Role Models einzubauen. Weil so können wir dann halt auch irgendwann diese Bild beeinflussen. Ja, weil je öfter, dass man etwas sieht, desto selbstverständlicher wird es ja.
Genau.
Und das waren meine drei Maßnahmen. Dialog, ja. Role Models und Bedingungen schaffen.
Ja, und es geht ja nicht ohne. Also nur, dass ein Geschlecht irgendwie nur was macht, sondern wir müssen wirklich da miteinander in Dialog kommen. Und für Männer ist es ja auch nicht einfach, unbedingt immer Elternzeit zu bekommen und so. Auch heute erlebt man das noch viel, dass Männer die Elternzeit auch in ihren Unternehmen beantragen, irgendwelche blöden Sprüche bekommen. Ja. Schön. Ja, vielen Dank für das offene Interview und deine vielen Einblicke. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz ermutigend. Wie du sagst, geht da rein, seid offen, sucht euch jemand, der euch gut unterstützt. Und dann ist das Ganze auch machbar und macht natürlich auch viel Spaß, weil man was bewirken und gestalten kann.
Ja, und das ist genau der richtige Schlusswort. Es ist total schwierig, aber es gibt dir so viel, weil du kannst so viel gestalten, du kannst die Welt bewegen. Das ist wirklich so. Du kannst die Welt bewegen.